Monster, Monde und Museen. All das und mehr jetzt hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, um euch wieder von uns über neue Spiele informieren zu lassen. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr beiden heute mit am Start seid. Ganz außen heute die gute Sarah.
Hallo Fabian.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein kann und das zu so einem Thema. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr gleich alles erzählen werdet.
Stimmt.
Und
zu Museen.
Museen, ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, bei dir liegen zwei der Themen, die ich schon genannt habe, nämlich vielleicht Monster und Museen tatsächlich.
Ich hatte eine gute Zeit die letzten Wochen.
Du hast zwei Spiele gespielt, auf die sich viele Leute sehr freuen und zumindest anteilig gilt es auch für dich, lieber Matthias.
Ja, anteilig, ja, genau. Ja. Hallo, schön, ja, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, du hast ja kein Two Point Museum gespielt wahrscheinlich.
Das ist korrekt, ja? Das liegt noch auf der Wunschliste.
Sehr schön, das erscheint Anfang März, da kommen wir noch zu, aber wir wollen euch natürlich nicht so richtig auf die Folter spannen, was das Hauptthema der heutigen Folge angeht. Es ist das am Freitag erscheinende Monster Hunter Wilds, kommt für PC, für Xbox, für PlayStation. Was wir hier sehen, ist nochmal der deutsche Launch-Trailer. Und so ähnlich wie wir das bei Kingdom Come Deliverance 2 hatten, gab es auch hier die Testversion einigermaßen großzügig vorab, was immer dafür spricht, dass der Publisher dahinter einigermaßen zuversichtlich ist, dass sein Spiel ganz gut sein könnte oder ganz gut ankommen würde. Und es ist natürlich auch ein Spiel, was sehr viel Zeitinvest erfordert. Jetzt bin ich, das ist kein Geheimnis, nicht der allergrößte Experte. Ich habe diverse Monster Hunter Spiele mal zeitweise gespielt, aber ich brauche dann natürlich fachkundige Unterstützung. Deswegen habt ihr beiden euch quasi da reingeworfen und gesagt, ja, wir kämpfen uns da durch. Und ich möchte gar nicht jetzt noch weiter die Einleitung machen dazu, sondern ihr könnt gerne mal erzählen, was haltet ihr von Monster Hunter Wilds? Was habt ihr so erlebt? Sarah, vielleicht würdest du gerne anfangen.
Kann ich gerne machen, wobei ich den Expertenstatus, den du mir gerade versucht hast anzudichten, direkt wieder ablegen möchte. Weil es gibt durchaus, das wissen wir auch, größere Experten hier im Hause. Aber für mich war es absolut spannend und interessant, in diese Reihe einzutauchen. Ich hatte so ein bisschen Erfahrung mit Monster Hunter World, aber nicht richtig ausführlich und hatte auch immer so ein bisschen Berührungsängste mit einer doch sehr lange ja schon existierenden und auch nicht unbedingt einsteigerfreundlichen Reihe. Mhm. Und um die Frage vorwegzunehmen, ich habe das Gefühl, dass mit Monster Hunter Wilds man immer weiter in die Richtung gegangen ist, das Spiel schon auch für Leute, die es noch nicht kennen, die Reihe, nicht einsteigerfreundlich zu machen, aber den Approach immer weiter zu erhöhen, dass man Bock hat, da reinzukommen. Und wenn ich jemandem empfehlen würde, mit welchem Teil soll man einsteigen, soll man jetzt die alten spielen, bevor man jetzt hier in Wilds eintaucht? Nee, vielleicht sollte man es hier vielleicht sogar rückwärts machen und mit Monster Hunter Wilds anfangen, auch wenn man sich mit der Reihe vorher noch nicht auskennt.
Glaube ich auch. Ich habe versucht, mich mal so ein bisschen daran zurückzuerinnern, als World rauskam. Das war da auch schon so, dass man versucht hat, das ein bisschen zugänglicher zu gestalten. Aber hier habe ich jetzt auch gerade das Gefühl, das ist jetzt das Monster Hunter, wo es darum geht, das einfach komplett zu den Massen zu bringen und quasi jeden abzuholen, der vielleicht auf so eine Art von Spielen grundsätzlich steht, aber vorher ein bisschen abgeschreckt davon war. Aber vielleicht die Frage mal an Matthias. Hast du wirklich das Gefühl gehabt jetzt beim Spielen, dass ist was, was jeder sofort in der ersten Spielstunde blickt und wo dir alles klar ist, was es in diesem Spiel geht und was man da machen kann?
Nee, auf gar keinen Fall. Also deswegen, ich finde es ganz lustig, weil ich glaube, die Aussagen, die wir gerade treffen, sind exakt die gleichen, die damals bei World auch gefallen sind mit, das ist jetzt das casualige Monster Hunter, das ist jetzt der beste Einstieg.
Nicht casual, ich sage mal,
nein, das ist,
versucht die Leute besser reinzuholen.
Es ist natürlich nicht casual, ne? Es ist weiterhin, hat die vollkommene Tiefe. Ich weiß nur, bei World war genau die Diskussion mit, boah, vorher war das so undurchsichtig und jetzt sind so viele Quality-of-Life-Sachen drin. Das wird die Leute jetzt ranholen. Das wird jetzt das Richtige, einfach einsteigerfreundliche sein. Und jetzt sind wir bei Monster Hunter Wilds und sagen, ja, bei World haben sie es schon ein bisschen gemacht, aber jetzt ist es richtig. Und sie gehen weiterhin die Schritte. Es wird immer einsteigerfreundlicher, sage ich mal. Mhm. Sie bemühen sich immer mehr und immer mehr Steps vorwegzunehmen, die Spieler immer weiter an die Hand zu nehmen, dass sie reinkommen. Das gehen sie immer weiter und das ist auch klar, je größer die Marke wird, je mehr Leute da mal den Einstieg bekommen wollen, desto mehr müssen sie an die Hand genommen werden. Mhm. Wir merken das bei allen Spielen, dass sie halt früher wesentlich sperriger waren, dass früher viel mehr erwartet wurde von den Spielern, sich noch Spiele zu erarbeiten. Ja. Und da ist Monster Hunter halt immer noch Teil von. Also Monster Hunter muss sich immer noch erarbeitet werden. Du kannst nicht einfach reinsteigen und nach 2 Stunden sagst du, ja, alles klar, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. du musst schon irgendwie, also ich würde fast sagen, die komplette Storyline von 20 Stunden kannst du quasi als Tutorial sehen, mehr oder weniger, weil die ganze Zeit immer wieder neue Mechaniken reinkommen. Wenn du Monster Hunter World schon gespielt, also ich bin bei Monster Hunter World wirklich eingestiegen. Ich hatte Try vorher mal probiert, das habe ich aber mehr oder weniger frustriert irgendwann aufgegeben.
Das war das Wii U-Spiel, ne?
Wii sogar.
Ah, Wii sogar, okay.
Das habe ich irgendwann aufgegeben und bei World bin ich dann eingestiegen und fand auch, ey, da war da jetzt ein guter Kompromiss und Einstieg und überhaupt reinzukommen. Hätte ich das Wissen aus World nicht gehabt, wäre ich auch bei Wilds sehr abgeschreckt gewesen. Mhm. Da sind immer noch so viele Mechaniken drin, die dir das Spiel einfach nicht erklärt. Und wenn du damit mit der Brille von anderen Spielen rangehst, du musst erstmal verstehen, dass es nicht lohnt, alles einzusammeln, was auf der Welt so rumliegt.
Ah.
So, das ist so ein Ding. Du läufst halt durch die Welt, denkst, ah, oh, da liegen 13 Items, die muss ich natürlich alle einsammeln.
Habe ich natürlich auch gemacht.
Brauche ich alles. Die Hälfte davon brauchst du gar nicht. Die Hälfte davon ist nur Munition, die du jetzt gerade in deine Schleuder einlegst. Mhm. Wenn du die nächste einlegst, fliegt das, was du davor eingesammelt hast, wieder raus. Also es bringt gar nichts. Es gibt schon große Unterschiede. Das erklärt dir das Spiel aber gar nicht. Und gewisse Items sammelst du auch ein, die bringen dir nur Munition für, wenn du wirklich mit dieser einen Schusswaffe kämpfst.
Mhm.
Das sind so Sachen, das erklärt dir das Spiel nicht generell. Was aber auch richtig ist, weil es so viele Mechaniken gibt und so viel Tiefe in den einzelnen Systemen, dass wenn dir das Spiel das am Anfang alles erklären würde, dann würdest du, also dann wärst du vollkommen überfordert und hättest gar keine Lust weiterzuspielen.
Ja, das stimmt. Also ich finde, es fängt ja schon damit an, dass man sich am Anfang, also ich zumindest, mich sehr lange gefragt habe, welche Waffe will man eigentlich nehmen von den 14 Waffen, die es im Spiel gibt. Und vielleicht auch nochmal erläuternd hier zu dem, was ihr in der Videoversion hier sehen könnt. Es bestehen jetzt gerade noch bestimmte Einschränkungen bis zum Donnerstagabend, was man zeigen darf in Videoform. Deswegen ist das jetzt hier ein bisschen der Einstieg des Spiels, also aus den ersten 2 Stunden und später nochmal ein paar größere, anspruchsvollere Monster, die Matthias bekämpft hat. Für welche Waffen habt ihr euch denn jeweils entschieden? Also ich habe diese Doppelklingen genommen, weil ich das irgendwie schnell spielen will oder wollte. Und wo seid ihr gelandet?
Full-on Insektenklefe als Erstwaffe, wo man ja auch direkt schon sagen kann, das ist ja neu, dass man 2 mitnehmen kann.
Stimmt, das habe ich tatsächlich auch. Das schaltet man ja relativ schnell frei, diese Funktion.
Und du?
Also ich bin auch seit World bin ich Insektenklefen-Fan. Dementsprechend, das habe ich bei World schätzen gelernt, dass man sich so in die Luft katapultieren kann und hin und her fliegen kann. Das gibt so ein bisschen die Beweglichkeit. Und als Zweifaffe habe ich den Hammer mitgenommen, wenn ich dann doch einfach mal nur groß drauf knüppeln will. Das ist ganz lustig, sind dieselben Waffen, die ich auch bei World hatte, weil ich auch wieder diese 14 Waffen vor mir hatte und dachte so, was nimmst du jetzt und willst mal was Neues ausprobieren? Aber ich bin nicht so der Fernkämpfer und ja, letztendlich bin ich wieder bei den gleichen Waffen gelandet. Doppelklingen hatte ich auch überlegt, weil die halt so schön schnell schnetzelig sind. Und da kann man auch einige Kombos freischalten und so. Aber das ist, man muss halt wirklich sagen, es sind 14 Waffen und jede dieser Waffe hat ihr eigenes Moveset, ihr eigenes Kombosystem. Die sind alle sehr, sehr tief.
Ja, plus es gibt ja auch bestimmte Waffen, die so eine Art Transformation haben, die quasi 2 in einem sind, die du nochmal hin und her verwandeln kannst. Aber ich glaube, man könnte das prinzipiell erstmal mit jeder spielen. Und ich habe auch das Gefühl, in der Story, die schon einen großen Teil so einnimmt am Anfang. Ich finde, es hat erstaunlich viele Story-Parts, die mir auch ganz gut gefallen haben. Aber da wirst du schon natürlich sehr behutsam quasi rangeführt, um erstmal zu lernen, wie das geht. Also hier zum Beispiel fällt dann bei diesem Viech mal sowas ab, was du dann wieder quasi noch looten kannst. Und hier übrigens mal eine dieser Stellen, da hatte ich echt ein schlechtes Gewissen, da wenn du diesen Gegner verfolgst, dann liegt der so da und rennt dann einfach oder holt sich aus und du musst dann da wieder hingehen. Das fand ich schon ein bisschen schwierig, das zu machen. Aber ja, ich finde, man kommt schon rein, aber man sieht es natürlich hier auch, was du eben schon gesagt hast. Das Spiel hat sehr viele Mechaniken und Details, also was hier so alles auf dem Bildschirm steht, was man da lesen kann, was es für Anzeigen gibt. Da muss man schon, trotz vieler Erklärungen, die es einfach gibt, bereit sein, sich so reinzufuchsen und reinzuarbeiten. Und habe sehr, sehr viel Zeit verbracht, irgendwelche Tutorials zu lesen und in Menüs rumzugucken. Aber man kommt trotzdem durch die ersten Stunden, glaube ich, erstmal schon ganz gut.
Voll, du musst, glaube ich, den Anspruch aufgeben, direkt am Anfang jedes Tutorial und jeden Text, der dir vorgegeben wird, 100%ig zu verstehen. Du musst gewillt sein, dich am Anfang wirklich damit zu beschäftigen und viel zu lesen und wirklich, du hast keinen einfachen Einstieg, wenn du in der Reihe gar nicht drin bist. Du musst auch okay damit sein, dass du deine Waffe am Anfang noch nicht 100%ig verstehst oder das Monster-Schnetzeln noch nicht 100%ig verstehst. Dass verschiedene Waffen, es gibt zum Beispiel die Glefe, mit der ich gespielt habe, mit der kann man gar nicht blocken. Das ist aber bei anderen Waffen total essentiell. den Hammer, das ist eine stumpfe Waffe, die solltest du eher am Kopf anwenden, während du andere Waffen eher am Schwanz anwenden sollst. Sowas findest du, sowas wird dir nicht von Anfang an direkt alles vorgekaut, sondern du lernst, während du es machst und während du dich auch viel mit deinem Monsterlexikon zum Beispiel beschäftigst. Und ich hatte mich zum Beispiel richtig doll auf diesen Release gefreut, weil ich das optisch total wuchtig finde und diese unterschiedlichen Monster alle kennenlernen wollte, wissen wollte, ob das Kampfsystem wirklich so cool ist. Hatte aber mit der Reihe noch nicht viele Berührungspunkte und bin jetzt aber total hooked. Also ich habe richtig Bock, mir noch alles anzugucken, was in diesem Spiel ist. Und bin auch noch nicht, also natürlich noch nicht komplett durch. So viel früher durften wir jetzt auch nicht spielen. Aber es ist schon richtig, richtig cool und da gibt's noch ganz viel weiteres, was man so erleben kann. Ich weiß nicht, zum Beispiel allein schon die unterschiedlichen Waffen, das Jagdhorn, mit dem du irgendwie Musik machst in deinen Kombos und dadurch irgendwelche Buffs hier spielst und so. Und ja.
Ja, es gibt schon wirklich, für jede Waffe hat seinen eigenen Spielstil.
Ja.
Ja, und manche davon sind halt, wie das Jagdhorn, sind halt klar auf Multiplayer auch ausgelegt, weil du da deine Jägerkumpanen dazu holst und die dann buffen kannst und so. Für mich, ich finde auch eine Fernkampfwaffe ist ganz cool, damit zu spielen, also komplett mit dem Bogen dahin zu gehen. Ist für mich aber auch eher was für, wenn ich mit anderen Leuten zusammenspiele. So, dann ist einer im Fernkampf, einer ist vorne dran und lenkt das Monster ab und so. Das sind dann so Sachen. Genau, das Kampfsystem grundsätzlich haben sie jetzt diesen neuen Fokusmodus eingeführt.
Das finde ich cool eigentlich, das Feature.
Finde ich auch. Also da machst du dann irgendwann Wunden, die du dann anvisieren kannst und dann besonders starke Angriffe genau auf diese Wunden setzen kannst. Das sind so Einsteigersachen, die wirklich gut helfen, irgendwie reinzukommen, dass du auch das Gefühl hast, okay, jetzt mache ich mal richtig guten Schaden. Mhm. Weil das ist, ja, man arbeitet sich natürlich an den Monstern so ein bisschen ab. Man darf jetzt auch nicht erwarten, dass man da irgendwie reingeht und sich wirklich komplett einfach durch die Welt schnetzelt. So Kämpfe mit den Monstern dauern halt ihre Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, wie groß das Monster ist und wie man sich so anstellt.
Habt ihr denn teilweise auch mal dieses Herbeirufen von KI-Unterstützung gemacht? Das kannst du auch machen.
Ich habe es mal ausprobiert, aber es ist, also für mich, ich bin eher der Singleplayer-Mensch, deswegen ich habe jetzt wirklich Multiplayer mit Ländern, mit Freunden irgendwie, das habe ich jetzt im Vorfeld nicht ausprobieren können. Weil es leider nicht geklappt hat bei mir mit den Servern im Vorfeld.
Lag aber an uns.
Ja, das lag einfach nur an, dass es halt noch nicht raus war mit den Leuten dann connecten. Das hat nicht ganz geklappt, aber deswegen habe ich komplett Singleplayer gemacht. Das macht's aber insofern auch nicht schneller oder einfacher, weil natürlich die Stärke der Monster und die Lebensenergie der Monster damit skaliert wird. Also wenn du zu vier drauf knüppelst, müssen die vier genauso lange drauf knüppeln, wie wenn du alleine bist. Nur ist es dann ein anderes Kampferlebnis.
Ich habe auch versucht, es alleine zu spielen. Aber es gibt halt auch dieses, also es gibt natürlich das Tutorial dazu, wie du diese KI-Leute dazu holst. Und es gibt auch Kämpfe, wo du story-wise von deinen NPCs quasi unterstützt wirst. Und da hat man dann dieses Erlebnis eigentlich auch mit dabei gehabt beim bloßen Durchspielen.
Und das ist halt wieder genau das. Die Story ist halt so ein Tutorial. Es will dir alles mal beibringen. Es will dir alles mal zeigen. Es will dir zu jeder Funktion quasi die Geschichte dahinter geben. Also ein ganz wichtiger Bestandteil von Monster Hunter ist auch dieses ganze Essenssystem.
Ja.
Dass du dir ein Essen zusammenkochst, das dir gewisse Buffs gibt. Und du solltest vor jeder Jagd, solltest du essen. Da solltest du einmal in dein Zelt gehen und dir selber was kochen. Ich weiß nicht, ob die später noch kommen. Früher waren es halt die Palikokatzen, die im Lager dir auch deine Lebensmittel zusammengekocht haben mit einer guten Sequenz. Soweit habe ich bis jetzt noch nicht gespielt, dass sie gekommen wären. Bis jetzt koche ich mir mein Essen immer noch selber. Aber das ist so ein System, ist in der Zwischensequenz wirst du einmal zum Essen eingeladen und dann, oh, und danach sagen sie alle, ach Mensch, jetzt bin ich so satt, ich kann es mit jedem Monster aufnehmen. Bling, hier sind die Buffs. Und versuch dir das zu erklären. Es wird dir aber auch nicht so klar erklärt, dass du das jetzt immer machen solltest.
Ja.
Also das ist dann halt so, ja, es ist Essen und dann kommen die Buffs und dann sagst du, ach, das war jetzt nett. Aber wenn du nicht wirklich realisierst, dass du das jetzt jedes Mal machen solltest. So, es wird dir, jede Mechanik wird dir wirklich nahegelegt, sie versuchen das langsam dir näher zu bringen. Aber dadurch ist es auch, für meinen Geschmack war es ein bisschen viel an der Hand halten. Also man ist schon, wenn man die Story spielt, ist man schon sehr gerailroadet. Deswegen meine ich, es fühlt sich wirklich wie so ein Tutorial an streckenweise. Gerade wenn man dann irgendwie in das neue Areal kommt, das hier ist jetzt das zweite Areal, dieser Wald. Wenn man da dann eine Mission annimmt mit hier das Monster jagen und das, worauf ich ja eigentlich Lust hatte, war durch die Welt reiten und da kommt mir ein großes Monster entgegen und dann jage ich das jetzt mal eben. Wenn man da jetzt die Missionen macht, dann ist es wirklich ein, okay, wir reiten jetzt los, setz dich drauf und dann folgt dein Haikri wirklich dem Weg und du kannst nicht nach links und rechts abweichen.
Doch, du kannst es schon.
Du kannst
wenn
es
du
abbrechen.
In der Mission bist, nicht. In der Mission bist du wirklich, wenn du mit deinem Team losreitest, gibt es gewisse Missionen, wo du dann wirklich einfach nur dran bist und dann versuchst du nach rechts zu gehen. Ach, da vorne liegt ein Item, das will ich noch einsammeln. Dann sagen sie, geh mal nicht zu weit weg vom Weg. Wir müssen jetzt erstmal vorsichtig.
Ja, diese Passagen gibt es, aber dadurch gibt es halt auch eine abwechslungsreichere Inszenierung, die dem bedarf, dass du in dem Fall an dem Punkt stehst, dass das Spiel gerade von dir will.
Genau, deswegen. Also das ist, da meine ich halt nur, da wird es an der Hand genommen, da wird dann gesagt, nee, komm mit, wir müssen dir jetzt zeigen, wir müssen jetzt hier diese Inszenierung erstmal sehen, damit du das richtig episch erlebst, damit du siehst, worum es geht. Ich war halt von World, dachte ich halt so, okay, ich möchte einfach nur in die Welt rausreiten, open-worldig. Das ist halt wirklich konträr zur Story. Also du hast zwischen den Story-Missionen immer wieder Luft, dass du auch sagen kannst, ey, jetzt gehe ich einfach mal raus und gehe ein bisschen jagen.
Ja.
Aber wenn man so der Story nachfolgt, die ersten 20 Stunden in Anführungszeichen, wird man schon in der Hand gehalten und bekommt dann immer gesagt, jetzt musst du dieses Monster und komm, wir reiten mal und jetzt nimmst du dieses Monster.
Also das klingt für mich eigentlich ganz attraktiv. Ich glaube, wenn ich jetzt das lernen wollen würde, ich würde schon erst da mich an dieser Story einfach langspielen und würde das erstmal weitermachen, einfach weil es mir in diesem Spiel irgendeine Art von Orientierung gibt. Und ich bin jemand, der dann schnell auch ein bisschen überfordert ist, wenn so ein Spiel ganz viele Sachen hat, die ich nicht verstehe und wo man so tief durchdringen muss. Also ich würde da, glaube ich, bei der Story dann erstmal am Ball bleiben.
Deswegen, das sollte auch keine Kritik sein.
Ja, ja. Nee, ich wollte es nur noch mal sagen, dass ich persönlich begrüße das eigentlich, wenn diese Story so ein bisschen enger gefasst ist in diesem Spiel, weil ansonsten finde ich es, glaube ich, relativ erschlagend, weil du ja dennoch grundsätzlich viele freie Entscheidungen sonst treffen kannst oder auch könntest. Also fängt ja schon bei der Waffe an. Von mir aus kann man mir ruhig auch gerne sagen, das ist die beste Waffe, nimm mal die. Nochmal eine Frage zu den, weil ihr jetzt beide auch schon ein bisschen über Inszenierung und wie es aussieht gesprochen habt. Du, Sarah, hast auf einer Xbox Series X wahrscheinlich gespielt. Du auf der PS5 und ich auf der PS5 Pro. Ihr habt das beide, würde ich jetzt mal sagen, auch anhand deiner Footage von dem Bosskampf, das ist wahrscheinlich der Performance-Modus der PS5, ne?
Ich meine, es ist der ausgeglichene Modus.
Okay.
Also wir haben ja den Performance- und den Cinematic-Modus, aber es gibt noch den ausgeglichenen, der versucht, das Beste von beidem zu holen. Das ist der ausgeglichene Modus und ich hatte so keine Probleme. Ich bin aber auch manchmal der schlechte, falsche Ansprechpartner, was sowas angeht, weil ich dann nicht so krass drauf achte und Frame-Einbrüche mich nicht so sehr raushauen oder so. Deswegen, ich hatte mit dem ausgeglichenen Modus eine sehr gute Zeit.
Ja, habe ich bei mir tatsächlich auch verwendet auf der PS5 Pro, weil er eben einfach Sachen wie das Raytracing zum Beispiel erhält. Aber du bist dann eben, hast ein Ziel-Framerate von 40, aber auf einem 120-Hertz-Display wiederum sieht das ganz gut und flüssig aus. So der Performance-Modus hat dann halt eine sehr niedrige Basisauflösung, die hochskaliert wird und eben auch weniger grafische Qualität. Und der 30-Frames-Modus wiederum ist mir ein bisschen zu langsam. Das heißt, probiert mal den Balanced-Modus vielleicht aus, ob der für euch auch gut funktioniert. Mhm. Vielleicht nochmal zusammenfassen dann so, wie happy seid ihr jetzt? So ist das Spiel das geworden, was ihr euch davon versprochen habt? Das ist jetzt gerade, wo wir das aufzeichnen, ist so auch quasi das sogenannte Review-Embargo gefallen. Und ich habe das Gefühl, der Tenor ist grundlegend sehr, sehr positiv zum Spiel. Also die meisten Tests fallen sehr positiv aus. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist das auch für euch so das Spiel, was ihr erwartet habt?
Voll. Also wir haben jetzt viel über das Kampfsystem gesprochen und die Linearität, die ich aber innerhalb der Story genossen habe, weil ich die Story super inszeniert fand. Ihr dürft euch da jetzt kein krass tiefgängige Story mit Entscheidungsmöglichkeiten, das ist schon und Co. vorstellen, aber für einen Monster Hunter ist es die komplexeste Story. Wir wollen da nicht viel vorwegnehmen, aber natürlich gibt's irgendeinen Grund, warum man da unterwegs ist, warum man da jagt, warum man da immer neue Monster kennenlernt und die Charaktere sind mir ans Herz gewachsen. Ich mag meine Crew, ich mag aber auch die anderen Charaktere, die man im Laufe des Spiels trifft. Und ich mag vor allem, wie das alles inszeniert ist. Also sowohl die ruhigeren Momente in den Basislagern und die Gespräche und teilweise eben auch dieses kulturelle, wir setzen uns zusammen und essen, das was da eben gerade vor uns ist, ist natürlich alles Monster Hunter-like, super lecker inszeniert. und aber halt auch, wenn neue Monster eingeführt werden, werden die total unterschiedlich eingeführt. Mhm. Das werden story-related eingeführt. Die werden vor allem sehr episch eingeführt und dann oft auch schon darauf hinweisend, was die Einzigartigkeit dieses Monsters betrifft. Und dann sind die Kämpfe halt auch total abwechslungsreich. Mhm. Und das ist, glaube ich, zusammen mit, ich kann sie danach auseinandernehmen und mir daraus eine geile Rüstung machen, ist halt dieser Loop, ja, den Monster Hunter, ja, ausmacht. Und der funktioniert für mich richtig, richtig gut. Man kann übrigens jetzt auch für alle Fashion-Enthusiasten da draußen, man kann jetzt auch nicht nur als weiblicher Charakter das weibliche Outfit anziehen, sondern man kann beide Outfits sich zusammen craften, die männliche Version und die weibliche Version in dem Fall. Und man kann die auch untereinander tauschen. Also ich kann den männlichen, mhm, Hut mit dem weiblichen Oberteil mit und so tauschen und dann kannst du da halt verschiedene Outfits draus machen, was das Spiel sehr gut macht. Was das Spiel manchmal aber auch sehr absurd macht, gerade in der Story, wenn man noch halt komplett danach geht, was gerade die allerbesten Werte hat, dann sieht das halt manchmal so absurd aus, ja, wenn alle anderen, du kommst irgendwo an und lernst jemanden neu kennen und bist so, hallo, ich bin übrigens der, hast aber so eine rote, ist egal, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt schon erzählen darf, aber manche Dinge sehen halt echt ein bisschen abstrus aus, haben aber in dem Moment die besten Werte und ab Punkt X fängst du dann halt mit Fashion, ich wollte ja, Souls sagen, aber Fashion Hunter an.
Ja, ja, das ist, ist aber auch ein wichtiger Bestandteil, so wie Fashion Souls, Fashion Hunting, das ist, ist ein wichtiges Teil, später im Endgame dann die richtige Rüstung zu holen.
Es hat dann halt noch diesen Completionist-Faktor, dass du dir dann halt wirklich alle Teile nochmal zusammencraften willst und du kannst natürlich nicht, wenn du ein Monster von einer Art gelegt hast, kannst du dir schon alle Dinger kaufen, sondern musst dann halt das auf jeden Fall mehrfach machen und musst manchmal auch rausfinden, an welchem Körperteil du welches Item quasi kriegst, mit welcher Spawn-Rate, die dir jetzt auch angezeigt wird, glaube ich, das erste Mal. Und ja, ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich finde, die Story ergibt Sinn und gibt genug auch emotionale Momente. Du wächst auch sehr mit deiner persönlichen Crew zusammen und die sind nicht mehr nur so plakativ, hallo, ich bin glücklich und ich helfe dir und wir gehen jetzt auf eine Jagd, sondern da gibt's schon auch noch mehr zu sehen.
Möchtest du noch was ergänzen, Matthias?
Ja, so ein bisschen würde ich eigentlich fast alles unterschreiben. Storytechnisch ist auf jeden Fall die beste Story, die man bisher so irgendwie gesehen hat. Also von der Inszenierung her, durch das an der Hand halten, kannst du natürlich noch ein bisschen mehr machen. Ich finde es auch irgendwie spannend, dass man, dass die Palico-Katzen jetzt reden und dass man sein eigener Charakter, du gibst ihm auch eine Stimme, also ist einfach nicht nur ein stummer Teilhaber, sondern du darfst die Stimme einstellen und dann hast du auch ein bisschen Dialog. Dadurch kriegst du ein bisschen, aber diese Diskrepanz zwischen, hey, ich stehe hier gerade in der Future-Drachenrüstung und ich sage dir, nein, nein, das ist alles in Ordnung. Das ist so ein bisschen, das muss man halt hinnehmen, in Anführungszeichen. Das funktioniert trotzdem, irgendwie der Story hinterher zu bekommen. Ich finde auch, man kriegt einen guten Eindruck von der Welt. Wobei ich hier und da immer noch so ein bisschen, also man kriegt immer das Gefühl, dass da eine riesige Lore dahinter steckt, die dieses Spiel dir aber auch nicht erklärt. Mhm. So, es kommt immer mal wieder so, hey, die Jägergilde gibt dir den Auftrag, so, du fängst an, gegen Monster zu kämpfen und dann wird reingeworfen. Okay, hiermit ist die Erlaubnis erteilt, dieses Monster zu jagen. Und dann denkst du, okay, das hat anscheinend irgendeinen Vergangenheitshintergrund, der irgendwann mal bestimmt erklärt wurde vor 10 Teilen, aber naja gut, wir nehmen es mal hin. Aber es gibt dem Ganzen auch noch so gewisse Tiefe, die da mitkommt. Also für mich ist Wilds insofern auch gutes Spiel. Es ist das, was ich wollte in gewissen Weiterentwicklungen. Es ist noch ein bisschen mehr Open World. Es gibt mir mehr Freiheiten, als World es mir gegeben hat. Das Einzige, was man ihm vielleicht ankreiden könnte, irgendwie, dass es halt in Anführungszeichen more of the same ist. Mhm. Es ist halt ein World 2 und nicht ein nochmal der große Sprung, der World war. Aber das war jetzt, wer das erwartet hat, der ist vielleicht dann ein bisschen enttäuscht. Aber so, finde ich, haben sie eigentlich alles verbessert und erweitert, was sie in World schon angefangen haben. Und dementsprechend ist es das, was ich mir erwartet habe, was ich wollte.
Cool, vielen Dank. Dann sind wir, glaube ich, mit Monster Hunter Wilds an dieser Stelle erstmal durch. Wir werden Donnerstag und Freitag hier noch Let's Play-Content dazu haben. Also Alvin und ich schauen quasi nochmal in den Singleplayer rein und ich lasse mir von Alvin ein bisschen noch Tipps geben und das Spiel weiter erläutern, während es am Freitag dann eine Multiplayer-Runde geben wird, wo Etienne und andere liebe Kollegen zusammenkommen, um Monster Hunter Wilds gemeinsam loszuziehen und Monster zu legen. Außerdem natürlich auch bei Game 2 wird es auch einen Beitrag dazu geben, also guckt auch da gerne rein, wenn ihr noch mehr zum Spiel wissen möchtet. Und wir machen weiter mit einem Spiel, was erst kommende Woche erscheint, wo jetzt aber quasi schon, was schon zum Testen freigegeben ist und wo du, Sarah, gesagt hast, ja, das gucke ich mir gerne an. Und das ist lustigerweise eine Reihe, wo ich mir mit jedem Teil denke, oh, das sieht eigentlich knuffig aus und ich hätte Bock, da mal reinzugehen, weil ich so Spiele eigentlich vor allem früher ganz gerne mochte. Ich habe es dann trotzdem nie gemacht. Das war, glaube ich, Campus Hospital?
Das ist es, ne?
Hospital Campus und jetzt gibt es Two Point Museum.
Ja, herzlich willkommen in meinem Management-Simulator zum Thema Museum, wo es aber halt nicht einfach nur ein bisschen öde und staubig ist, sondern es geht hauptsächlich darum, komplett witzige Momente zu erleben mit diesen doch sehr unterschiedlichen Mitarbeitenden und vor allem auch Besuchern von diesem Museum. Es ist ein britisches Spiel, ein britisches Studio, die eben auch schon diese zwei anderen Teile 2018 und 2022 rausgebracht haben, und eigentlich gibt's immer denselben Gameplay-Loop. Du baust entweder ein Museum, ein Krankenhaus oder ein Campus, also eine Universität auf, in dem Fall eben Museen. Und die Story ist relativ einfach, banal wie gleichzeitig natürlich auch völlig ausreichend. Das Museum, in dem du am Anfang versuchst, wieder Leben einzuhauchen, ist wegen irgendwas, glaube ich, insolvent gegangen und steht dann da leer rum, und du kannst eben anfangen und sollst es wieder rentabel und erfolgreich machen. Dazu gibt's jetzt insgesamt sogar 5 Museen. Es gibt halt einen Story-Modus und einen Sandbox-Modus. Mhm. Im Story-Modus fängst du halt eben in diesem prähistorischen Museum, das man hier jetzt auch schon im Trailer sieht, an. Wir haben auch gleich nochmal Gameplay mitgebracht, aber die Trailer zeigen halt nochmal schöner diese ganzen absurden, komischen Momente, wie die ganzen Besucher da interagieren und zum Vampir werden offensichtlich. Teilweise, aber ja, eigentlich geht's im Story-Modus mit dem prähistorischen Museum los, und du fängst eben an, von null das aufzubauen. Du musst dein Geld im Blick behalten, du musst deine Mitarbeitenden im Blick behalten und dir dann anhand von kleinen Missionen ein höheres Sterne-Ranking als Museumsbetreiber besorgen. Dazu ihr könnt gerne gleich mal ins Gameplay starten, das ich mitgebracht habe, weil da sieht man es, glaube ich, ganz gut von Anfang an. Genau, da gibt's jetzt, du hast halt eben diese leere Fläche, die befüllst du, indem du auf Expeditionen gehst oder deine Mitarbeitenden auf Expeditionen gehen lässt. Dann hat's noch so einen kleinen Lootbox-Moment, ist auch komplett so inszeniert. Und du kriegst eben aus diesen unterschiedlichen Expeditionen, von denen gibt's mehr als 200, gibt's halt die Möglichkeit, wahrscheinlich so ungefähr 3 verschiedene Gegenstände rauszukriegen in verschiedenen Wertigkeiten, von normal bis episch quasi, die dann auch klassisch verschiedene hier verschiedene Buffs geben. Und dann fängst du an, das Museum mit Leben zu befüllen. Eben mit Exponaten, aber auch Mitarbeitenden. Du musst immer gucken, dass du sowohl die Begeisterungsfähigkeit deiner Besucher hochhältst, als auch deren Wissen. Das machst du, indem du Informationstafeln, sehr wichtiges Thema in Museen, du musst so viele Informationstafeln wie möglich aufstellen, und eben auch Deko. Es gibt über 300 verschiedene Deko-Items in diesem Spiel, und zum Beispiel dieser Gecko, den müsstest du jetzt, der kriegt nochmal einen Begeisterungsbonus, wenn du das Item hängender Bärenstein daneben dekorierst, und so musst du halt immer gucken. Diese einzelnen Gegenstände, die einzelnen Ausstellungsstücke haben dann wieder verschiedene Mini-Aufgaben, mit denen du deren Begeisterung steigerst, und dadurch kriegst du halt mehr Geld. Mhm. Und du musst halt managen, dass du genug Geld hast, dass die Bedürfnisse deiner Besucher erfüllt werden. Du musst Toiletten bauen, du musst Mitarbeiterräume, also Personalräume bauen. Du musst gucken, dass die da eine richtig gute Zeit haben und dass das Ganze rentabel bleibt. Und es gibt da jetzt 18 verschiedene Gästetypen und zum ersten Mal eben auch Kinder. Mhm. Das ist natürlich ein großes Thema, dass die Kinder vor allem unterhalten werden wollen und halt auch am meisten Quatsch machen da drin. Und dann fängst du halt an, storywise dieses erste Museum aufzubauen, dir dann irgendwann ein zweites Museum aufzubauen, wo du dir aussuchen kannst, ob du in das Unterwassermuseum gehst oder in das Übernatürliche. Natürlich habe ich das Übernatürliche genommen, weil ich wissen wollte, was im Übernatürlichen passiert. Und da geht's dann um, da findest du dann nicht nur Ausstellungsstücke, sondern auch Poltergeister. Und dann baust du quasi ganze Geisterräume, die dann aber auch als Ausstellungsstück funktionieren. Da können die Gäste dann außen vorbeilaufen an so Fenstern und innen drin leben dann diese Geister, die natürlich auch bei Unzufriedenheit ausbrechen können. Und so hat halt jede einzelne Museumsart hat dann auch verschiedene Aufgaben, was du alles eben managen und im Zaum halten musst, wie diese Geister. Später gibt's Diebe, da musst du dann ganze Überwachungssysteme bauen, darfst aber nicht zu viel Überwachung, weil dann fühlen sich wieder die Besucher zu beobachtet. Und es muss halt alles die ganze Zeit rentabel bleiben und so. Bist du halt die ganze Zeit am Managen und am Ausbauen und kannst halt mit super viel Deko super viel machen. Du baust dir deine einzelnen Bereiche innerhalb des Museums. Später habe ich dann aus der Eiszeit verschiedene Exponate gefunden. Dann habe ich so einen Eiszeitbereich gebaut. Da musst du dann genug Kühlschränke hinstellen zum Beispiel. Es gibt später lebende botanische Ausstellungsstücke, die muss man regelmäßig gießen, sonst gehen die kaputt. Mhm. Und all das führt zu einem Gameplay-Loop, der total viel Spaß macht. Also ich kann mich da stundenlang drin verlieren, das optimieren. Später musst du dann auch noch so Museumsführungen bauen, wo du dann wirklich gucken musst, ist der Aufbau meines Museums automatisiert perfekt? Gehen die Rankings hoch oder runter? Natürlich auch die Mitarbeitendenzufriedenheit. Wenn die sinkt, musst du denen mehr Lohn geben. Aber wie viel Lohn kannst du denen wirklich geben, bevor es für dich nicht mehr rentabel wird und so weiter? Also es gibt ganz bis ins kleinste Detail irgendwie tweaken, dass der eine 5 Dollar mehr verdient als der andere. Und musst die auch noch schulen, um dann später größere und schwierigere Expeditionen zu machen. Dann können die sich da verletzen oder tatsächlich auch verschollen sein, dann kriegst du die nicht mehr wieder von deiner Expedition. Und so gibt's da eben sehr, sehr viel zu entdecken und zu tun und auszubauen.
Du hast ja, was jetzt nicht unbedingt hier offensichtlich wird, das nicht am PC gespielt, wo man denkt, das ist natürlich die Plattform, so ein Spiel zu spielen, weil man da natürlich die Maus verwendet, sondern du hast es auf PlayStation gespielt. Es kommt ja auch für PlayStation und Xbox raus. Mhm. Wie hast du dich damit gefühlt, das mit dem Controller zu spielen? Fühlt sich das irgendwie schon wie ein großer Kompromiss an oder geht das im Großen und Ganzen schon klar?
Es fühlt sich schon wie ein Kompromiss an, weil man sieht hier rechts im Hub ganz viel, man sieht unten diese Leiste und ich habe dadurch, dass ich mit Management Sims auf der Konsole noch nicht so viel Regelmäßigkeit habe, da schon gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Also es gibt schon ein gutes Tutorial, aber du musst halt zum Beispiel immer Viereck drücken, um unten in die Leiste zu kommen, um dann in der zu navigieren. Dann musst du aus der wieder raus, musst das Digipad nach oben drücken, um oben in die Leiste zu kommen, nach unten, um an deine Messages ranzukommen. Das wird dir irgendwann, geht die Steuerung so in dich über, das ist nicht das Problem, aber ich finde, es wird dadurch immer noch langsamer. Ich glaube, dass du am PC einfach viel mehr in weniger Zeit schaffst mit der Steuerung und dadurch auch einfach effektiver bist und dadurch, glaube ich, auch einfach länger dran bleibst so ein bisschen. Also sie haben es gut umgesetzt, man kommt schon klar, aber ich finde immer noch, es ist einfach nicht das perfekte Spiel für, wenn du keine Maus zur Verfügung hast.
Aber wahrscheinlich, dass man nicht ganz so schnell ist, ist hier jetzt nicht so kritisch wie in, ich weiß nicht, im Echtzeitstrategiespiel, wo man gegeneinander kämpfen muss oder so.
Du kannst das auch jederzeit komplett anhalten, ne? Ja. Also du kannst es ein bisschen beschleunigen, du kannst es aber auch komplett anhalten. Mhm. Das geht schon, aber ich glaube, dass ich irgendwann mehr Bock gehabt hätte, es einfach ein bisschen schneller alles durch die Steuerung durchzukommen. Mhm. Ja.
Und du hast ja ein bisschen auch den Gameplay-Loop beschrieben, der jetzt ja grundsätzlich, glaube ich, dem Hospital oder Campus nicht so unähnlich ist. Also was macht das Spiel jetzt so ein bisschen eigenständig oder ist das im Grunde wieder das gleiche Spiel wie vorher? Und wie gefällt dir das jetzt im Vergleich zu den beiden anderen? Hast du da inhaltlich oder was das Setting angeht, vielleicht einen größeren oder auch kleineren Bezug jetzt als zu den Vorgängern?
Ja, also ich finde das Thema Museum natürlich super spannend und eben gerade auch dieses Gestalten von Abläufen dadurch. Ich habe aber auch, ich habe Two Point Hospital irgendwann mal angefangen, Campus habe ich geskippt.
Ja.
Und ich mag einfach, ich glaube, ich würde sie alle mögen. Es gibt hier halt noch diesen großen Sandbox-Modus. Ich weiß aber allerdings nicht, wie viel wirklich komplett neu ist. Ich weiß, dass das mit den Führungen neu ist und eben mit diesem Steuern von Abläufen durch das Museum. Und ja, ich finde, es ist ein gutes Spiel. Ich habe aber mit den anderen beiden nicht so die krasse Vorerfahrung. Ich weiß nicht, Matthias, du hast, glaube ich, Two Point Hospital gespielt auf jeden Fall.
Hospital und Campus, ich habe beide gespielt. Ach so.
Hast du das Gefühl, du hast das gleiche Spiel hier wieder vor dir in einem anderen Setting?
Das ist ja im Prinzip schon, aber das ist ja nicht, also das ist nicht schlecht. Also grundsätzlich erkennt man natürlich vieles wieder. Der Look ist natürlich sehr ähnlich. Die Zimmer bauen, die Mitarbeiterzufriedenheit, das ist halt schon immer gleich. Also das Personalzimmer gibt's natürlich überall. Du hast immer irgendwie Empfang in irgendeiner Form. Deswegen so ein paar Sachen tauchen immer wieder auf, die man aber auch mag. So dieses Wuselige und unterschiedliche Bereiche festlegen. Aber die haben halt alle so einen eigenen Fokus. Deswegen bin ich mal gespannt, weil es also jetzt nur mal Hospital ist so der Klassiker. Der ist natürlich auch von Theme Hospital von damals. Mhm. Da war viel von dem Humor ist natürlich wichtig und man baut diese Krankenzimmer und Diagnosedinger und dadurch hast du den Wartebereich so. Dann kam der Campus, wo ich auch dachte, ah, das ist jetzt mal was anderes, mal gucken, wie das so funktioniert. Und da hat man dann diese Lehrgänge gemacht und dann musstest du den Stundenplan anpassen. Du musstest die einzelnen Studierzimmer und so weiter dorthin stellen, dann aber auch einen Schlafbereich und dadurch hast du so einen eigenen Gameplay-Loop, den du beim Krankenhaus natürlich nicht hattest, weil es einen anderen Rhythmus gibt. Und jetzt hast du das Museum, was wieder einen eigenen Rhythmus vorgibt. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also es scheinen ja diese Expeditionen und die Exponatbesorgung ist dann so ein bisschen das Unique, was du halt beim Hospital oder Campus nicht hattest. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, ob das reizt, ob das jetzt das Ding ist. Weil ich glaube, jeder kann da so seinen Favoriten draus haben. Das Grundprinzip bleibt gleich. Ich glaube, wer mit den anderen beiden Teilen davor Spaß hatte, wird hier, glaube ich, auch genug wieder entdecken, um damit auch Spaß zu haben. Ob jetzt diese kleinen Veränderungen das sind, was einem dann mehr liegt oder das andere mehr liegt, das muss man dann, glaube ich, so ein bisschen ausprobieren. Weil das so die Kleinigkeiten sind, die es dann einzigartig machen.
Ich finde aber schon, dass es hat halt wieder diesen Sammelaspekt durch die Expedition. Du hast in jedem, das ist übrigens jetzt das zweite Museum, das Übernatürliche, wo man auch diese Geisterräume sieht. Jedes von diesen 5 Museen hat eine komplett eigene Expeditionskarte. Das ist zum Beispiel beim Supernatural Museum ist das jetzt die Unterwelt. Und bei jeder einzelnen von diesen Expeditionsorten, die man jetzt hier sieht, gibt's halt zum ungefähr 3 verschiedene Exponate, die man da finden kann und dann versuchst du das natürlich alles zu vervollständigen. Du versuchst dein Museum nicht nur im Ablauf zu perfektionieren, sondern auch eben in der Vollständigkeit zu perfektionieren und hast dann halt da noch diesen Sammelaspekt dabei.
Gibt es einen Übertrag zwischen den Museen? Also kannst du im zweiten Museum auch was ausstellen, was es theoretisch im ersten gab?
Deko ja, aber Exponate, soweit ich weiß, nicht. Ich habe noch nicht versucht, die ins Inventar zu packen, um sie dann im anderen wieder rauszuholen. Ich glaube, das ist
das war so ein bisschen, also
die Idee dahinter.
Die Entwicklung hast du natürlich bei den alten auch gehabt. Da hast du dann, also bei Hospital kam natürlich mit jedem Krankenhaus, das du danach bekommst, kamen andere Krankheiten dazu und du musst andere Spezialisten, aber du hast natürlich die alten dabei gehabt. Mhm. Und bei Campus war es auch so, dass du verschiedene Studiengänge dann nach und nach miteinander kombinierst. Also im ersten hast du einen Studiengang, den du befüllst, im zweiten musst du dann 2 Studiengänge miteinander abpassen vom Timing her. So hat sich da natürlich die Komplexität erhöht. Hier ist jetzt so ein bisschen die Frage, also da weiß ich, ist es zumindest für mich nicht direkt ersichtlich, wie sich die Komplexität erhöht, ob es einfach dann einfach nur komplexere Themenfelder gibt, weil das Übernatürliche komplexer ist als die prähistorische Zeit. Oder ob es sich dann noch später auch kombinieren lässt.
Es wird halt durch sowas wie dann nochmal den Diebstahl quasi komplexer. Also da kommen anscheinend sogar aus den Toiletten später irgendwelche Diebe raus. Aber es gibt halt, wie gesagt, schon verschiedene Exponate, die verschiedene, auch innerhalb von einem Museum, verschiedene Umgebungen brauchen, wie diese kalte Umgebung, die heiße Umgebung, dann musst du die einen gießen, musst gucken, dass das andere nicht schmilzt, dann hast du die Diebe noch dazwischen, musst also ein komplettes Surveillance-System aufbauen, ein Überwachungssystem und so weiter. Und dadurch wird es dann schon komplexer. Aber ob du jetzt die Poltergeister darüber holen kannst, du musst halt zum Beispiel gucken, dass du in dem Museum, wo du die Pflanzen ausstellst, dass du da jemanden hast, dass du deine Hausmeister da dann so briefst, dass sie zum Beispiel gegen Feuer gewappnet sind und gut im Feuerlöschen sind. Du musst bei dem anderen gucken, dass sie, da gibt es schon so Kohärenzen, dass du das da quasi, dass es dann komplexer wird. Aber ob jetzt du am Schluss alle 5 miteinander connecten kannst, das glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Okay.
Na gut, dann vielen Dank dir, Sarah. Wenn ihr das rausfinden wollt, ob ihr die alle fünf connecten könnt, das Spiel erscheint am 4.3. Es sei denn, ihr kauft euch diese Explorer Edition, die erscheint. Da hat man quasi 5 Tage früher schon Zugriff, also ab Ende dieser Woche schon. Die kostet 40 Euro. Das Standardspiel kostet 30 Euro für PC, PlayStation und Xbox erschienen. Vielleicht irgendwann auch für die Switch 2, seien wir mal ehrlich, wird bestimmt dann auch noch kommen. Aber jetzt erstmal nur für die 3 Systeme. Vielen Dank dir für deine Eindrücke dazu.
Ist halt auch preis-leistungsmäßig total gerechtfertigt. Ja. Also wenn du überlegst für 30 Euro, voll das gute Ding.
Das stimmt. Ich würde sagen, wir gönnen uns einmal eine kurze Verschnaufpause. Wir haben nämlich noch jede Menge Themen hier heute auf dem Zettel, aber die gibt's gleich hier nach einer kurzen Werbung. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk und wir machen weiter mit einer kleinen, feinen Veranstaltung, die seit gestern Abend läuft, wenn ihr den Game Talk gleich zu seinem Veröffentlichungstag am heutigen Dienstag anschaut. Das neue Steam Next Fest ist jetzt unterwegs. Wir sehen hier einen kleinen Trailer dazu. Das heißt, da gibt es wie immer, das findet ja so alle paar Monate mal statt, eine Vielzahl an Demos zu kommenden Spielen aus ganz vielen verschiedenen Genres. Und anhand der Menge der Pressemitteilungen, die ich dazu bekomme von verschiedenen Entwicklungsstudios und Publishern, scheint das eine wichtige Sache zu sein, weil du willst natürlich einfach nochmal Aufmerksamkeit auf dein Spiel bekommen. Und das sind wirklich kleine, nischige Sachen. Es sind auch durchaus Sachen, wo ich sage, okay, die sind schon einigermaßen bekannt, sowas wie, wir haben es eben gesehen, das Tempest Rising, also dieses Command & Conquer-artige Spiel, was jetzt demnächst erscheint, oder auch hier Wonderstop, da weiß ich, dass Matthias und vermeintlich auch Sarah sich sehr darauf freuen. Das sind alles Spiele, die Teil dieses Steam Next Fest sind. Ich weiß nicht, habt ihr beiden euch schon was runtergeladen?
Ich habe mir in der Tat heute Morgen nur eine Demo runtergeladen von so einem, gerade nicht auf den Namen, irgendwie River Town, Town River oder sowas, was ein Städtebilder meets Tetris ist.
Ja, habe ich gestern auch eine Pressemitteilung zu bekommen. Ich könnte dir allerdings jetzt auch nicht gerade sagen, wie das Spiel heißt, aber irgendwas mit River könnte schon stimmen.
Irgendwas mit River.
Ja.
River Town oder sowas. Aber ja, ich habe es aber noch nicht gespielt. Aber ich freue mich, dass das Steam Next Fest jetzt so ein bisschen ein Revival der Demo.
Total. Ja, und ich finde es auch cool, einfach mal die Möglichkeit zu haben, in Spiele reinzugucken, die demnächst erscheinen. Ich habe mir tatsächlich ein Spiel ein bisschen ausführlicher angeschaut. Das gehört im Grunde zum Steam Next Fest. Die Demo ist aber schon ein paar Tage früher erschienen. Das heißt, auch die kann man sich noch runterladen bei Steam. Es geht um Deliver at All Costs. Das ist ein Spiel, was Konami publishen wird. Das entwickeln sie aber nicht selber, sondern das macht ein schwedisches Studio namens Far Out Games. Und das Spiel spielt in den ausgehenden 50er Jahren und man ist ein junger Typ, der offensichtlich dringend Geld braucht und dann zieht man eines Tages los und heuert an bei einer Art Logistikunternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Also man fährt immer rum und soll Sachen ausliefern oder mit seinem Auto irgendwelche Sachen erledigen. Und das Spiel mutet zunächst mal an wie eine Art GTA vielleicht, aber also du kannst auch tatsächlich aus dem Auto aussteigen, du kannst die Figur auch zu Fuß bewegen, die kann auch schlagen, die kann auch an Dingen hochklettern und springen und solche Sachen machen, aber im Fokus steht eigentlich schon eher das Rumfahren mit den Vehikeln und Spielwelt ist sehr interaktiv. Das heißt, du kannst auch durch ganz viel einfach durchbrettern, irgendwelche Sachen kaputt machen. Du selber wirst natürlich auch beschädigt, wenn irgendwo Felsen runterfallen oder irgendwas anderes Schlimmes passiert. Da erinnert es ein bisschen dran an ein Spiel, was wahrscheinlich kein Mensch mehr kennt, nämlich Blast Corps fürs N64 damals. Das war ein Spiel von Rare. Da ging es auch so drum, sehr diese Freude an der Zerstörung in ein Spiel zu verwandeln. Und ab hier, das eben war der Trailer, es geht dann jetzt gleich über in Gameplay-Material, was ich selber aufgenommen habe, wo man 2 Missionen sehen wird, die ich gespielt habe. Nämlich zum einen, das ist ganz der Anfang des Spiels, da sammelt man, also hier gehe ich erstmal los und nehme gleich diesen Job an, bevor ich dann zur ersten Mission geschickt werde. Und dann geht es darum, dass ich eine große Feuerwerkslieferung abhole und die zu einer Party bringen soll, wo die dann gebraucht wird. Das geht aber ungefähr nur bis zur ersten Kurve gut, weil dann fangen schon an, diese Raketen auf meinem Auto abgefeuert zu werden und zu explodieren. Und dann geht es ein bisschen darum in den Missionen, dass man halt nicht nur einfach rumfährt und alle überfährt und überall gegenbrettert, weil das macht natürlich Spaß und ist witzig, aber das nutzt sich ab, sondern du sollst dann natürlich auch ein bisschen vorsichtig fahren und versuchen, Sachen auf eine bestimmte Art und Weise zu erfüllen, sodass du noch quasi deinen eigentlichen Auftrag erfüllst. Also hier fahren wir das dann tatsächlich zum ersten Mal so richtig zu einer Mission los. Das ist die typische Kameraperspektive, die ich mag diese Art von Look oder Blick auf die Welt ganz gerne. Ich finde das optisch ganz ansprechend. Kannst du auch nicht wirklich verändern. Es gibt zwei verschiedene Blickwinkel, die im Wesentlichen immer nur ein bisschen nach links oder rechts gedreht sind, je nachdem, welche andere Seite du gerade sehen willst. Aber so Zoom und solche Sachen, das veränderst du in der Regel nicht. Und dann kannst du, wie gesagt, auch jederzeit immer überall aussteigen. Du musst es teilweise auch machen, weil zum Beispiel dir auch Reifen platzen können oder sowas in der Art. Dann musst du kurz aussteigen, einmal dahin gehen und einen Button drücken, damit du weiterfahren kannst, was dich dann natürlich auch wieder Zeit kostet. Und es geht quasi dann einfach darum, dass man versucht, in der Zeit und mit Vorsicht bestimmte Sachen auszuführen. Bei diesen Feuerwerkskörpern hier ist das noch relativ easy, dadurch, dass es auch die allererste Mission ist. Ich glaube, es wird auf jeden Fall, kommt es auch dazu, unabhängig davon, ob du irgendwo gegenfährst oder nicht, dass die einfach zwischendurch schon mal anteilig hochgehen. Bei der zweiten Mission, die wir im Nachgang dann sehen werden, da wird das schon ein bisschen schwieriger. Und man sieht hier, ich habe auch viel ausprobiert, einfach zu gucken, okay, wie frei ist das Spiel eigentlich in dem, was ich da machen kann und wo ich durchfahren kann. Das ist dann schon auch so, du hast dadurch nicht unmittelbar einen negativen Effekt. Also du kannst durch Häuser einfach durchfahren, du kannst auch Leute überfahren, wenn du das denn möchtest, die dann maximal mal kommen und dir irgendwie auf dein Auto kloppen, so wie wir das hier gesehen haben. Aber das Spiel lebt schon sehr davon, dass es innerhalb dieses dieser absurden Gesamtsituation einfach stattfindet. Also es ist kein realistisches Spiel oder wo dann die Polizei kommt und dich verhaftet oder irgendwas ganz Schlimmes passiert, sondern du kannst da im Grunde mit dem Auto schon relativ viel Quatsch einfach machen. Darum geht es so ein bisschen. Und das macht Spaß. Ich weiß offen gesagt nicht, diese Demo bildet natürlich nur einen Bruchteil des Spiels ab. Wie spaßig ist sowas dann langfristig? Also was ist da alles noch an einer Art von Missionen drin? Hier zum Beispiel, dann nochmal bemüht man sich sehr. Also du holst hier so Melonen ab, die du ausliefern sollst. Die sind offensichtlich komplett vergammelt. Jetzt sehen wir da oben an der Anzeige, okay, ich habe da jetzt 72 Melonen drin liegen. Ich brauche aber mindestens 20, weil bei jeder schnellen Bewegung, man sieht das immer, die sind da drinnen einfach lose. Die fliegen dir ständig da raus. Und dann musst du erstmal, weil du willst diese Melonen natürlich später auch nochmal weiterverkaufen. Deswegen werden die erst mal hier kommen die zu so einem Pestizidsprüher, da werden die einmal alle durchgejagt und landen dann hinten wieder, wo ich sie wieder einsammle. Also das Spiel nennt das ein bisschen euphemistisch die Pestizidwaschanlage. Und später bringt man sie quasi zum Lackieren, damit diese vergammelt schwarzen Melonen dann einfach auch wieder schön leuchtend grün werden. Hier bin ich schon ein, zwei Mal dann tatsächlich bei diesen verschiedenen Schritten auch unterwegs gescheitert, was ich natürlich einfach rausgeschnitten habe. Es gibt so eine Übersichtskarte, wo man gucken kann, okay, wo muss ich denn eigentlich lang, ergänzend zu der kleinen Karte oben in der Ecke. Und hier sind wir jetzt angekommen und werden die Melonen gleich nochmal neu einfärben. Hier bin ich schon kurz vorm Scheitern, weil ich nur noch 21 Melonen da drin liegen habe. Auch hier sieht man gleich nochmal, okay, ich kann da selber aussteigen, muss dann da hochklettern, oben diesen Hebel ziehen. Mhm. Hat mir eine Stunde lang sehr viel Freude gemacht, diese Demo. Wie gesagt, man muss da mal gucken, was das fertige Spiel dann bereithält. Ist übrigens hier von mir auf dem Steam Deck gespielt. Das hat gut funktioniert, auch dafür. Ich dachte, dass es vielleicht ein bisschen anspruchsvoller wäre, eben weil so viel einfach auch kaputt gehen kann in der Spielwelt. Und das, glaube ich, gerne was ist, was ein bisschen Performance kostet. Aber konnte man da gut spielen. Also wenn ihr Lust habt, euch damit mal zu befassen, gibt es gerade auch eben eine Demo für PC. Wird ansonsten auch noch für PlayStation und Xbox irgendwann erscheinen. Und ich glaube, damit sind wir mit meinem Material jetzt auch gleich am Ende. Und ich scheitere leider auch hier. Ja. An der Melonenauslieferung. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr es geschafft habt, die Melonen alle unbeschadet auszuliefern. Habt ihr eine Meinung dazu? Spricht euch das an, dieses Spiel?
Ich kann noch nicht so ganz einschätzen, wie ernst sich das nimmt.
Gar nicht.
Also so auch die Story gar nicht, weil es wirkt irgendwie so storytechnisch so ein bisschen halbwegs inszeniert. Aber
grundsätzlich sieht es lustig aus. Es hat schon Gespräche und es gibt auch Cutscenes und die sind auch vertont und so, aber ich glaube, das ist alles sehr mit einem Augenzwinkern gemacht tatsächlich.
Lustig aus.
Voll. Ich finde, es sieht auch sehr spaßig aus, aber es hängt halt so ein bisschen davon ab, wie komplex diese Aufgaben später noch sind. Also ist es nur, ich transportiere XY von A nach B und es ist egal, ob das jetzt Melonen oder Bananen sind. Mhm. Und ich bringe sie halt an irgendeinen Ort, wo kurz was mit ihnen passiert, damit ich sie wieder an Punkt C bringen kann. Oder ist da wirklich nochmal spielerisch auch mehr Abwechslung drin?
Ja, ist halt die Frage auch so ein bisschen, gibt es dann zum Beispiel noch Rennen oder sowas in der Art? Ich meine, das Spiel heißt Deliver at All Costs. Es liegt schon nahe, dass es primär wirklich um so Auslieferungsjobs geht. Glaube aber auch nicht, dass es jetzt, das wird wahrscheinlich kein 50-Stunden-Spiel werden, sondern eher ein kleineres Spielchen. Es gibt allerdings noch keinen Preis dazu. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass es später auch eher so ein 20-30-Euro-Spiel, so was sich Konami ab und an mal irgendwie auch gönnt, so ein Spiel, was sie im Westen irgendwie in Auftrag geben, wie auch dieses Signy, was sie letztes Jahr hatten, diesen Shooter, der dann ja auch eher so ein bisschen niedrigpreisiger war. Aber ich würde sagen, wir gucken dann nochmal rein, wenn das Spiel rauskommt. Ein Spiel, was schon draußen ist, und zwar jetzt mittlerweile auch für Konsolen, nachdem es im letzten Jahr schon für den PC erschienen ist, ist Moons of Darsalon. Ein Spiel, was vielleicht gar nicht so bekannt ist, was sich aber ziemlich gute Kritiken erfreut hat zum PC-Release. Und Matthias und ich hatten die Gelegenheit, jetzt mal auf Konsole reinzuspielen. Ich muss hier einmal kurz einleitend sagen, wir sehen jetzt zuerst den Trailer und danach Gameplay-Material, was ich aufgenommen habe. Das Spiel sieht nicht zwangsläufig exakt so aus, weil es sehr viel verfremdende Filter einsetzt. Sowas wie so abgerundete Ecken, Scanlines, ein Blur-Filter, all diese Sachen. Ich habe das dann aber abgestellt, weil das gecaptured oft ein bisschen hässlich dann wirkt, wenn es dann nochmal durch ein Videoschnittprogramm gelaufen ist. Deswegen dieser sehr klare, pixelige Look, das ist im Spiel unter Umständen ein bisschen anders. Das ist alles noch Trailer gerade und man kriegt vielleicht schon so eine vage Idee, um was es in diesem Spiel geht und wie das funktioniert, aber das kann uns natürlich auch Matthias jetzt nochmal besser erklären.
Ich finde es ganz lustig, weil ich habe nach dem Trailer, nachdem ich den gesehen habe, überhaupt keine Ahnung gehabt, was denn jetzt wirklich das Gameplay ist, weil so dieses bisschen...
Okay,
es wird Action geballert, man muss irgendwie Aliens wegballern, aber gleichzeitig so ein bisschen, man muss die retten, wer von denen bin ich jetzt und so weiter. Also ich konnte mir am Anfang gar nicht so richtig was vorstellen, was jetzt wirklich der Gameplay-Loop sein wird. Nachdem ich es jetzt gespielt habe, kann ich sagen, es ist, also für mich zumindest, soweit ich gespielt habe, ist es vor allen Dingen ein Puzzle-Game, was so ein bisschen in Richtung Lemmings geht, sage ich mal. Also man muss mal diese kleinen Astronauten retten, die irgendwo auf der Map verteilt sind und zur Basis eskortieren in der Regel. Es macht Spaß schon. Es ist schon irgendwie lustig. Es ist so ein bisschen, es hat seine Eigenheiten, macht aber macht so sein eigenes Ding irgendwie. Also ich habe selten sowas in der Richtung gesehen. Ich meine, Lemming ist jetzt auch kein Genre, was jetzt noch weit verbreitet ist, sag ich mal. Dementsprechend fällt es schwer, das mit jetzt direkt was anderem zu vergleichen in der Art. Ich hatte meinen Spaß soweit damit, hatte aber auch irgendwann Punkte, die mich sehr genervt haben. Also es ist jetzt schon irgendwie ein kleines Game, was jetzt nicht unbedingt mega gepolished ist in der Größe, sag ich mal. Also wenn es dein Gameplay-Loop ist, dann macht dir das auch richtig Spaß. Es hat aber so ein bisschen seine Macken.
Also ich finde persönlich, dass die KI dieser Figürchen, die es zu retten gilt, wir sehen das hier, wir sind der Dude mit der Taschenlampe und die anderen steuerst du quasi indirekt. Du kannst denen sowas sagen wie, ey, bleib mal hier stehen oder hey, komm mit mir oder du kannst den Leuten zurufen, geht mal nach links oder geh nach rechts. Aber die verstehen trotzdem manchmal nicht so richtig, was sie machen sollen. Oder sie haben dann trotzdem so die Angewohnheit, in so kleinerem Rahmen irgendwie doch sich eher frei zu bewegen. Und dann fallen sie wieder irgendwo runter. Und dann ist es irgendwo zu dunkel und sie sehen nichts. Dann musst du mit der Taschenlampe erst wieder hinlaufen. Also ich habe das schon verstanden, relativ flugs, wie das so funktioniert. Aber ich dachte nach ein paar Leveln, ah, okay, jetzt müsste irgendwie auch mal was Neues kommen, weil das nutzt sich dann ein bisschen ab. Zum Glück kommen dann aber ja Sachen, weil am Anfang hast du eben nur diese Taschenlampe und ich finde, sobald dann noch, du hast eine Lasergun, um quasi auch direkt noch so eine Action-Komponente stärker reinzubringen, weil du die Gegner direkt bekämpfen musst, da fand ich es dann erstmal wieder interessanter. Und schön war auch der Moment, als ich dann verstanden habe, okay, du musst nicht alle diese Dullis retten, weil der da oben links jetzt zum Beispiel offensichtlich gleich tot sein wird. Das ist aber keine Voraussetzung, dass du all die Typen zum Ziel bringst.
Ja, genau, also es ist so ein bisschen dieses Hakelige. Was aber auch irgendwie für mich zu dem Prinzip dazugehört, dass wenn die exakt das machen würden und exakt zu steuern sind, dann geht auch so ein bisschen der Gag, glaube ich, in Anführungszeichen verloren. Aber gerade das kombiniert sich dann so ein bisschen schwieriger, wenn es dann wirklich, du kriegst die Lasergun, hier sehen wir es, und dann wirklich Action-Sequenzen hast, also wo dann die Aliens kommen und du musst gegen die kämpfen und du musst die abknallen und es kommen immer mehr, bis du die Basis von denen zerstört hast. Das ist dann so ein bisschen, wo es, was für mich halt so schlecht kombinierbar war, weil du das halt noch weniger kontrollieren kannst. Und dadurch, also Puzzle haben für mich, also es hat irgendwie den Anreiz eines Puzzlespiels, aber für mich gibt's bei einem Puzzle, sollte es dann auch immer so quasi die Musterlösung geben. Und hier sind so viele dann doch Randomness-Faktoren drin und Hakeligkeiten, die es schwer machen. Da kommt dann auch so dieses Prinzip dazu mit diesen, du hast 3 Sterne, die du pro Mission bekommen kannst, die dann irgendwelche Extraziele sind. Die werden dir auch direkt am Anfang angezeigt. Und ich bin natürlich so einer, der, wenn ich das sehe, dann sage ich, okay, dann wenn ich, bevor ich jetzt weitergehe, dann versuche ich es einfach nochmal und mache jetzt die Mission so lange, bis ich alle 3 Sterne habe. Mhm. Und da kann man sich sehr lange die Zähne dran ausbeißen. Und dann mache ich eine Mission 5-mal und dann verliere ich langsam
das
die Lust dran.
Das habe ich nicht gemacht bei dem Spiel, weil ich mir gedacht habe, okay, das kommt mir ein bisschen schwer vor jetzt hier. Und dann habe ich lieber weitergespielt.
Da gibt's dann solche, ich habe es dann auch irgendwann versucht abzulegen. Aber das ist, also ich, das ist auch ein sehr persönliches Problem. Aber das ist zum Beispiel auch sowas, was mich immer bei Donkey Kong Tropical Freeze zum Beispiel hatte das auch. Wenn du da mit dem Anspruch rangehst, ich will jetzt direkt die Level komplett machen, dann nimmst du dir selber den Spielspaß. Aber ich nehme, also mir nimmt es auch Spielspaß zu sagen, ah, jetzt muss ich später nochmal zu diesem Level zurückkommen und dann erst da irgendwie die Extras machen und
Musst du ja nicht. Du kannst einfach nicht durchspielen, ohne alles da einzuziehen.
Und deswegen, ich sag mal, ist es ein Mii-Problem. Es ist vielleicht nicht euer Problem, aber das hat dieses Spiel halt auch.
Was ich schön fand, das sehen wir hier so ein bisschen, nach der Lasergun wird ja dieser Groundmaker eingeführt. Ja. Das ist quasi eine Wumme, die Landschaft erzeugt, jetzt mal ganz doof gesagt. Also quasi Wege kannst du damit herstellen, auf denen die Figürchen laufen können. Irgendwann habe ich im Spiel auch geblickt, dass du nicht vor den anderen Typen da reinlaufen
kannst. Das ist auch immer
genau, und dann wird danach noch ein Jetpack eingeführt, das fand ich auch ganz schön. Das ist quasi, und links durch diese Anzeigen wird es beeinflusst, also die Temperatur, die lädt sich sofort auf und das heißt, wenn die auf Maximum ist, kannst du nicht mehr weiterfliegen. Und overall gibt es darunter noch Fuel, der auch limitiert. Irgendwann kannst du dann gar nicht mehr fliegen. Das ist auch ein bisschen zu fummelig, wenn man ehrlich ist, weil du halt die ganze Zeit immer so Schub geben oder nicht Schub geben musst. Du hast es eben schon gesagt. Mhm. Diese leichte Hakeligkeit, auch so im Springen manchmal. Das hat so eine komische Mechanik. Also generell, man springt mit L2, glaube ich. Und dann musst du nochmal an der Kante irgendwie L2 drücken, um dich festzuhalten oder hochzuziehen. Also da ist es relativ schwach, was so die Mechaniken als Jump'n'Run oder als Geschicklichkeitsspiel angeht. Es lebt schon davon, dass es das eben vermischt mit bisschen Action und ein bisschen Rätseln drin. Und es, ich mag den Stil gerne. Ich mag auch die dummen Sprüche gerne, die ganze Zeit da irgendwie kommen. Also finde es schon ein interessantes Spiel, aber es ist sicherlich nicht jedermanns Sache.
Zwei Sachen noch kurz. Das eine, das Jetpack fand ich auch, da hat's mich noch. Danach kommen dann die Fahrzeuge. Die haben mich dann so ein bisschen, weil da musst du dir den Weg machen, die kriegen instant Schaden und ein Ziel ist, krieg den Schaden frei da rein. Und ich denke mir so, wie zum Teufel soll man das machen, weil das so hakelig dann wieder ist. Gewisse Sachen werden dir auch nicht erklärt. Wir haben es gerade gesehen mit dem Jetpack langgeflogen, bis ich verstanden habe, dass diese braunen Sachen, die da hochkommen, Gas sind, die sich entzünden, wenn man da reinfliegt mit dem Jetpack.
Obviously wusste ich es da eben auch nicht.
Genau, bis ich das erstmal gecheckt habe, bin ich auch 3-mal gestorben. Aber ein Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen wollte, wo du meintest, zum einen hängt das damit zusammen, dass man Springen auf L2 hat, weil da musste ich direkt sehr laut lachen, wenn du das Spiel startest und die erste Mission startest, dann kommt auch das Tutorial und die Figur sagt, okay, ich muss jetzt über dieses Ding und springen tue ich mit L2. Und dann springst du mit L2 und dann dachte ich auch so, what the fuck, wann hat man denn ein Spiel, wo man mit L2 springt? Und das Erste, was die Figur dann sagt, ist so, ha, ich springe mit L2, das ist aber untypisch. Ich werde mal was ganz Verrücktes machen und so tun, als hätten die Entwickler dieses Spiels wirklich Ahnung von dem, was sie machen und warte erst mal ab, bevor ich sage, dass das aber komisch ist. und diesen Meta-Humor hat es sehr viel. Und da musste, das fand ich sehr schön, sehr charmant so irgendwie, dass du sagst, so, okay, warte erst mal ab. Und es hat einen Grund, warum es auf L2 ist, weil du die anderen Knöpfe natürlich für die anderen Funktionen später brauchst. Es hat sich dann aber auch irgendwann ein bisschen abgenutzt, wo ich dann dachte, das ist ein bisschen viel, weil wenn du dann eine Mission hast, wo du mehrfach stirbst, jedes Mal, wenn du stirbst, sagt die Figur, oh, das war natürlich überhaupt nicht mein Fehler, sondern das ist ein Kackspiel, was von den, also es versucht die ganze, die Schärfe rauszunehmen, dass du sagst, das ist aber ein Scheißspiel, von wegen, das ist aber schlecht entwickelt, das ist aber Kacke, sondern nein, das ist immer mein Fehler und es ist immer natürlich das Problem am User, am Gamepad und das drückt dir dieses Spiel halt immer wieder rein und hin und wieder ist es ganz lustig und ja, das kann die Schärfe rausnehmen. Irgendwann ging es mir dann aber auch ein bisschen auf die Nerven, dass es mir immer sagte, nein, das war alles mein Fehler, es ist ein Kackspiel, es sind die Entwickler gewesen, diese Selbstironie
ein bisschen viel
hier. Als hätten Sie das Gefühl, dass Sie da vielleicht eine Kleinigkeit kompensieren müssten mit.
So ein bisschen, ja, so ein bisschen verstehe ich schon bei so einem Spiel, gerade wenn das zum Konzept gehört, dass es ein bisschen sich nicht direkt steuert, dass man das macht. Aber ja, Sie haben es ein bisschen übertrieben, fand ich auch.
Ja, ich würde sagen, damit können wir es auch bewenden lassen bei Moons of Darsalon. Also ist jetzt für alle Plattformen mittlerweile erhältlich, kostet um die 20 Euro. Sicherlich kein perfektes Spiel, aber schönes Setting, grundsätzlich knuffige Idee, in der Umsetzung hier und da ein bisschen holprig. Ganz im Gegensatz zum nächsten Spiel, es ist eines meiner Lieblingsspiele gewesen des letzten Jahres, vielleicht sogar das Lieblingsspiel. Und ich möchte dafür nochmal eine kleine Lanze brechen, weil ich Angst habe, dass Leute nicht mitbekommen haben, dass Sony jetzt wieder angefangen hat, neue Level zu veröffentlichen für Astrobot. Und das, glaube ich, genau einen Tag nach der letzten State of Play, wo das gar kein Thema war, was ich echt ein bisschen seltsam finde, weil das Spiel willst du ja auch vielleicht in diesem Jahr auch noch verkaufen und das ist an sich cool. Es gibt eine neue Galaxie, die teuflische Leere, wo jetzt wieder jede Woche quasi ein neuer Level nachkommt, bis das insgesamt nochmal 5 sind. Ich glaube, diese Woche kommt der dritte dieser 5 Level und ich habe die natürlich auch schon gespielt. Ich habe mir jetzt einfach angewöhnt mittlerweile, das Spiel nicht mehr zu deinstallieren, weil ich habe es, glaube ich, schon mittlerweile 3-mal gemacht und dann wieder neu installiert, weil es gab ja schon mal ein Content-Update und dann gab es zu Weihnachten auch eine relativ große neue Welt mit vielen Bots drin und vielen Aufgaben. Diese neuen Inhalte, die jetzt gerade rauskommen, die sind ein bisschen anders. Das sind keine Explorationslevel, die man hat, sondern das sind eher diese linearen und zumindest für Astrobot-Verhältnisse ein bisschen anspruchsvolleren Level, in denen du versuchst, möglichst schnell von Start zu Ziel zu laufen. Und das Ganze kannst du dann auch nochmal auf Zeit machen, um dich entweder mit Freundinnen und Freunden oder auch mit Leuten auf der ganzen Welt in der entsprechenden Liste zu vergleichen. Das ist dann immer ein bisschen deprimierend, weil ich schaffe dann ungefähr, ich sage jetzt mal so ein Level in 1 Minute und 5 und sehe dann, okay, der Weltrekord ist bei 32 Sekunden. Ich denke, what the fuck, wie macht ihr das so? Also da muss man sich, glaube ich, nicht so richtige Illusionen machen, dass man das schaffen kann. Wir sehen das hier einmal, da habe ich so ein Level abgeschlossen. Stimmt sogar halbwegs, 1 Minute 6 habe ich hier gebraucht und das war nicht ganz scheiße.
Das ist 19.049.
So, das war der erste Versuch und dann...
Ach, da steht Matthias, nein.
Aber bei...
Ich hätte nicht gewundert, wenn der Densen gestanden hätte.
Stimmt. Und grundsätzlich nochmal, ich finde es super cool, dass das Spiel immer noch geupdatet wird und das hat kurioserweise jetzt auch mit diesem neuen, mit dieser neuen Content-Offensive ein PS5 Pro Update bekommen, ein Spiel, was es sicherlich gar nicht gebraucht hätte, aber du hast einfach quasi eine höhere visuelle Qualität, so ganz minimal in so Sachen wie Kantenklettung, weil eben auch, also hier wird jetzt auch PSSR zum Upscaling verwendet und es wirkt ein klein wenig schärfer, aber da musst du schon echt mit der Lupe hingucken und ansonsten die Bildrate ist 60 und das war sie vorher aber auch schon, das auch schon auf der Standard PS5. Dennoch schön, dass daran noch gearbeitet wird. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass auch Matthias irgendwann nochmal sagen wird, dass Astrobot schon ein richtig gutes Jump'n'Run ist. Ich erinnere mich daran, dass du warst ja nicht der allergrößte Fan. Ne?
Nein, das ist so jetzt nicht ganz richtig. Ich habe schon immer gesagt, das ist ein tolles Jump'n'Run zu dem perfekten Spiel oder sonst was. Fehlte mir einiges und unter anderem fehlte mir dafür Endgame-Content, so ein bisschen schwierige Herausforderungen, die ja jetzt noch nachkommen. Also das ist genau das, was ich noch gewollt habe, diese Speedrun-Levels und jetzt diese etwas schwereren Levels. Genau. Das ist genau das, was mir noch so ein bisschen gefehlt hat. Deswegen, es wird immer besser.
Aber ist es denn auch so viel schwieriger? Also es gibt ja jetzt Spoiler zum Ende von Astrobot, Freunde, aber es gibt ja dann noch so ein Run am Schluss, den ja oft Jump'n'Runs heutzutage noch am Ende packen, um nochmal den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Den fand ich nicht ganz so schwierig. Ist das ein ähnlicher Schwierigkeitsgrad jetzt bei diesen Zusatzleveln oder nochmal höher?
Ich glaube, die sind eher noch ein bisschen einfacher. Ich finde, dieser finale Run im Main Game, den man da noch machen konnte, der ist schon bis jetzt immer noch das Schwierigste. Also ich habe hier nicht viel Versuche jetzt gebraucht, um durch diesen neuen Level zu kommen. Weil ich ihn so putzig fand, habe ich einfach diesen neuen Trailer auch noch mit ans Ende reingeschnitten, weil ich dachte, vielleicht reicht uns das Gameplay-Footage sonst nicht. Ich fand den ganz sweet.
Also das ist der Boy von Stranger Things.
Ja. Den benutzen sie offensichtlich als Testimonial. Und da ist ein Hund drin und es sind die kleinen Astrobots, die im Kühlschrank sitzen. Hallo? Aber mega lustig.
Das ist schon
super
gut.
Cute.
Also ich habe ja auch Astrobot komplett durchgespielt und habe ein ganz großes Herz dafür und freue mich, dass da neuer Content kommt. Muss aber auch sagen, dass obwohl ich mich ja obviously mit dem Thema Videospiele öfters am Tag beschäftige, ich das nicht mitbekommen habe. Mhm. Dass da jetzt, also ich wusste, dass es diese Speedrun-Levels gibt noch letztes Jahr.
Ja.
Und habe ja jetzt neuen Content, auf den ich mich freuen kann. Und dann werde ich das wohl spielen noch.
Genau. Ja, ähnliches davon. Ich habe es jetzt auch runtergeladen nochmal und mir die Level nochmal angeguckt, die neuen. Und dann gesehen, dass es zu Weihnachten ja anscheinend auch nochmal ein Special Level gab, was auch niemand gesagt hat.
Da ist richtig viel drin. Also da kannst du schon eine Menge mitspielen mit dieser Winter, glaube ich auch Winterwunderland oder sowas in der Art. Das ist sehr, sehr weihnachtlich. Kann man aber jetzt auch im Februar noch mit Spaß haben. Also schaut da nochmal rein, falls ihr das Spiel gerne noch weiterspielen wollt oder falls ihr jetzt generell überlegt, euch das zu kaufen. Ist nochmal eine Ecke umfangreicher mittlerweile, als es das zum Launch im letzten Jahr war. Und ich glaube, damit können wir weitergehen. Ich habe nochmal ein Spiel angeworfen. Das ist schon Ende Januar erschienen tatsächlich. Ich weiß, wir hatten dazu hier ein Let's Play bei Rocket Beans in einmaliger Form. Und ich wollte mir das gerne auch mal angucken, weil ich mir sicher war, das Spiel ist einigermaßen untergegangen wahrscheinlich. Ja. Also vermute ich jetzt einfach dadurch, dass dann eben in kurzer Folge danach ein Kingdom Come kommt, ein Avowed rauskommt oder jetzt eben auch noch ein Monster Hunter. Also große Spiele, die alle in irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen rollenspielartige Elemente haben. Es ist nämlich ein Action-Rollenspiel namens Eternal Strands. Und das Spiel ist im Game Pass enthalten. Deswegen habe ich es auch nochmal installiert dann und auf der Xbox gespielt. Es ist eigentlich schade drum, dass so ein Spiel, wie gesagt, ich vermute das einfach gerade nur an der Stelle, aber ich hoffe, dass dem nicht so ist. Es wäre schade, wenn so ein Spiel unterging. Es ist ein Debütspiel von der Firma namens Yellow Brick aus Kanada für 40 Euro. Und man spielt diese junge Lady, die man hier sieht, die heißt Bryn. In der Welt und in der Lore des Spiels ist sie eine Weberin. Das heißt, im Grunde genommen ist sie eine Person, die in der Lage ist, Magie anzuwenden. Und dann gibt es eine Hubwelt, in der man verschiedene Verbündete hat, nachdem man den Prolog erledigt hat. Und diese Hubwelt sind die typischen Sachen, auch gar nicht so unähnlich zu der Hubwelt, die wir jetzt bei Monster Hunter Wilds zum Beispiel haben. Du kannst diese Hubwelt selber ausbauen, du kannst dein Equipment da verbessern, du kannst da neue Sachen herstellen, selber aufleveln. Und von da aus ziehst du immer wieder los in verschiedene Regionen, um so Action-Rollenspielartige Kämpfe vor allem auch auszutragen. Und das Spiel, eine schöne Mischung aus Klettermechaniken, die an ein Ausdauersystem gebunden sind, so wie wir das aus den moderneren Zelda-Spielen gerade kennen, ist da relativ großzügig. Also du kannst schon sehr viel klettern mit deiner Ausdauerleiste auch zu Beginn schon. Die Magie und die Fähigkeiten, die man hat, die sind haben ein ganz schönes Physiksystem, also so Telekinese spielt eine große Rolle, also Sachen irgendwie aufheben, rumschleudern. Oder bei den Magien, vor allem auch Feuer und Eis, also Dinge zum Brennen bringen, Dinge einzufrieren und sie dann dadurch besser beschädigen zu können. Das ist ein relativ wichtiger Aspekt dieses Spiels. Genau, das Rumklettern habe ich schon erwähnt. Und dann hast du natürlich auch größere Bosse im Spiel, die du entweder auf konventionelle Art und Weise bekämpfst, so wie wir das hier, glaube ich, wenn ich mich jetzt noch richtig an mein eigenes Video erinnere, sehen werden, bekämpfst. Oder es gibt dann später auch so Sachen, die offenkundig, so wie Zelda eine große Inspiration ist und vielleicht auch Monster Hunter, die von Shadow of the Colossus inspiriert sind. Also du hast so ein Monster, die du dadurch besiegst, dass du in ihn hochkletterst und verschiedene Schwachpunkte an ihn quasi kaputt schlagen musst, um sie dann da weiter verwunden zu können. Das hier, der Aschekuppendrache, ist der erste große Boss im Spiel, den man, glaube ich, auch nicht wirklich hier an dieser Stelle besiegen kann oder soll. Das wird durch eine Cutscene dann unterbrochen, da wird man da gerettet und dann muss dieser eigene Trupp quasi da losziehen und kommt dann an diese Hubwelt zusammen. Das Spiel ist ansonsten ganz schön geschrieben. Es hat aber nicht, da merkt man schon, dass es jetzt kein AAA-Budget hatte. Es ist nicht komplett vertont. Es ist viel auch nur zum Nachlesen und die sprechen dann so statischen Charakterbildchen miteinander. Also das wirkt nicht mehr so hundertprozentig zeitgemäß, während der normale Look, finde ich. Das ist sicherlich ein bisschen streitbar, weil man kann auch sagen, es wirkt etwas generisch, aber ich mag es, wie die Welt und wie die Figuren aussehen. Also mir hat das gut gefallen und vor allem auch die Performance. Ich habe es auf einer Series X gespielt. Ist sehr, sehr gut. Spiel läuft sehr flüssig. Da gar keine Probleme mit. Und ich gucke mir das ganz gerne an, auch wenn ich verstehe, wenn Leute sagen, das sieht ihnen zu sehr wie, weiß ich nicht, generisches Fantasy-Spiel XY aus.
Mich sieht es ein bisschen aus, als wäre es das, was ich mir von Forspoken erhofft hatte.
Oh, das habe ich gar nicht so lang gespielt tatsächlich damals.
Ja, deswegen. Also wahrscheinlich, ist sehr untergegangen und aber so vom Look her und von dem, was man in der Spielwelt umhergehen, Gameplay-Loop und so weiter.
Ja. Habe ich die 15 Forspoken-Fans vergrault
gerade. Ich so lange nicht mehr an Forspoken gedacht tatsächlich.
Ich hatte mich da richtig drauf gefreut und ich fand es leider ganz, ganz doof. Aber ja, das erinnert, an das hat es mich auch erinnert, aber auch, und jetzt hat es einen anderen Immortal Dingsbums, das mit dem Mietshaus-Gag bei Game Two, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Immortals Phoenix Rising, doch, genau.
Ja, Phoenix Rising.
Das vorher einfach nur Gods and Monsters hieß, was der bessere Name gewesen wäre. Aber daran erinnert es mich auch. Es hat so diesen, also es wird ja hier mehr High Fantasy und weniger griechische Mythologie sein. Aber der Look erinnert mich dran. Und
The Immortals war ein bisschen kindlich runder noch so. Das sah ein bisschen anders noch aus. Das fand ich damals auch übrigens einigermaßen okay. Das mochte irgendwie niemand so richtig gerne.
Ich habe das auch ein bisschen gespielt, ja.
Fand es schon voll okay, das Spiel. Und genauso geht es mir ja auch. Ich denke so, ey, das macht Spaß. Man kommt hier wirklich schnell rein und kann hier Erfolge erzielen und legt dann auch die ersten Gegner und levelt so ein bisschen auf und so. Deswegen wollte ich das einfach nochmal als kleine Empfehlung mitnehmen. Vielleicht gerade auch, wenn man ein Game Pass-Abo hat und jetzt keine Lust oder kein Geld oder aus sonst welchen Gründen sagt, die aktuellen anderen großen Releases interessieren einen nicht. Das hier ist auf jeden Fall schon mal einen Blick wert, weil vieles daran einfach gut funktioniert, weil es schön aussieht und ich hatte eine ganz gute Zeit damit in den Stunden, die ich das gespielt habe.
Wie offen und wie rätselig ist das denn?
Es ist eher so, wie man das eben gesehen hat, sowas wie, werf irgendwie was, was dann eine Explosion auslöst in eine Eishöhle, damit sich das Eis da auflöst oder bau dir mit Telekinese irgendwie was, an dem du dann dich weiter bewegen kannst und sowas. Und an die Spielareale sind jetzt auch nicht so richtig riesig so, was ich aber auch okay fand. Es geht halt immer eher so darum, es ist gut, dass du das tatsächlich nochmal nachfragst, weil das Spiel hat so ein Tagesystem. Das heißt, du bist quasi immer wieder in dieser Hubwelt zurück und dann gehst du wieder los. Dann ist der nächste Tag und du kannst dann Tagen auch mehrere Sachen machen. Und die dauern dann schon auch so, ich weiß nicht, Dreiviertelstunde, Stunde vielleicht. Und nach dem, was ich so gelesen habe, ich habe selber noch nicht durchgespielt, aber braucht man wohl so zwischen 20 und 30 Tagen, was ungefähr sich dann auch auf Stunden übertragen lässt, um das zu machen. Aber du bist nicht in der einen riesen, gigantischen Open World unterwegs, sondern ziehst quasi von dieser Hubwelt immer wieder neu los und schaltest eben in der großen Welt aber immer neue Teleporterpunkte und so frei, damit du nicht immer die gleichen Wege wieder läufst und die gleichen Sachen aufsuchst. Und hier sehen wir nochmal ein bisschen das Ganze umschmieden, aufleveln und solche Sachen. Auch hier ist das Spiel relativ klar und nicht zu kompliziert und ich empfand das ganz angenehm tatsächlich, dass man da leicht reinkommt. Ob ich es jetzt kaufen würde, hey, I don't know. Dafür hat es natürlich gerade eine starke Konkurrenz. Aber solche Momente wie hier zum Beispiel, es hat gut funktioniert. Das natürlich denkt man so, okay, das sieht genauso aus wie bei Shadow of the Colossus. Aber dennoch macht es ja einfach auch Bock. Und hier zum Beispiel kloppt man da diesen Schwachpunkt dann frei. Und ich finde es okay, wenn man viele Dinge zusammenklaut oder sich bei anderen bedient, um daraus ein kompetentes eigenes Spiel zu bauen.
Cool. Lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht.
Das finde ich auch. Wenn ihr sonst nichts mehr habt, glaube ich, sind wir für heute fast am Ende mit dem Game Talk. Ich habe das Gefühl, wir haben sehr viele Themen heute wieder besprochen. Nochmal die Hinweise, die ich vorhin schon mal gegeben habe. Donnerstag und Freitag gibt es hier nochmal mehr Monster Hunter Wilds im praktischen Anspielen. Einfach also am Donnerstag im Singleplayer, am Freitag im Multiplayer. Am Donnerstag gibt es natürlich auch wieder RBTV Home, wo wer von euch beiden ist da?
Niemand.
Keiner, aber ich bin da. Am Donnerstag, da geht es ein bisschen um Home als...
Ja, das Zuhause.
Ja, genau. Ich wollte gerade
Zuhause wohlfühlen. Ich fahre gleich noch zu Möbelhaus XY und besorge Dinge für Fabian. Mal gucken, was er draus macht.
Oh, stark. Genau, so RBTV Home am Donnerstag. Ansonsten Freitag noch Werwolf geleitet vom guten Gunnar. Und nächste Woche gibt es natürlich auch wieder einen Game Talk. Da der Hinweis, der kommt wahrscheinlich erst am Mittwoch raus, Mittwoch 5.3. Das hat mit dem Embargo eines enthaltenen Spiels zu tun. Da wird Gregor wieder am Start sein und die gute Sam wird mit dabei sein. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Wenn ihr den Game Talk mögt, könnt ihr uns gerne unterstützen über den Rocket Beans Supporters Club, damit wir diese feine Show hier weitermachen können. Vielen Dank auch euch beiden.
Danke, Fabian.
Ich hoffe, bald seid ihr wieder am Start und danke nochmal an euch da draußen. Danke an die Regie. Bis nächste Woche und tschüss.